Heute bei «Apropos» der Streit um die Verrechnungssteuer. Am 25. September stimmen wir hier darüber ab, ob die Schweiz Verrechnungssteuer für neu ausgestellte Obligationen soll abschaffen soll. Heute geben wir bei «Apropos» ein kleines finanzpolitisches Seminar. Was würde die Abschaffung überhaupt bedeuten? Wem würde sie nützen? Und wem schaden? Dabei hilft uns heute Konrad Stählin, er ist Wirtschaftskorrespondent im Bundeshaus. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Medien. Hoi Conny.
Hoi.
Conny, du hast dir die komplizierteste Vorlage von diesem Abstimmungssonntag ausgesucht.
Ja, es ist tatsächlich nicht ganz trivial, aber auch spannend.
Wir fangen aber ganz einfach an. Normale Bürgerinnen und Bürger begegnen die Verrechnungssteuer genau einmal im Jahr, und zwar beim Ausfüllen von der Steuererklärung, wo ich einmal jedes Jahr muss überlegen muss, hat das jetzt das Konto Verrechnungssteuer oder hat es nicht? Dann schaue ich es nach und es ist immer wieder irgendwie gleich. Und ich weiss es nächstes Jahr aber sicher nicht mehr. Hilf uns auf die Sprünge. Wie funktioniert die Verrechnungssteuer für Privatpersonen?
Also, wenn man schnell am Rand. Einige Leute haben Glück, wenn sie in einem Kanton wohnen, wo das Steuersoftware für sie übernimmt, wie ich in Zürich. Aha. Ist das ganz einfach. Muss der Behörde ja mal ein Kränzchen wenden. Machen wir sonst ja genug selten. Aber zur Sache. Wenn du oder ich Erträge aus Schweizer Aktien, Obligationen, einem gemischten Fonds oder auch einfach Zinsen von einem Bankkonto überkommen, dann unterliegen die der Verrechnungssteuer. Die beträgt 35%. Geht an die Steuerverwaltung vom Bund. Und der Witz daran ist, dass die zurückgezahlt wird, nachdem man die Vermögenswerte in der Steuererklärung angegeben hat.
Und wenn, nur mal kurz, wann haben Sie denn gezahlt?
Du hast sie nicht selber gezahlt, sondern die Institution, die dir die Erträge zurückerstattet, gibt 35% automatisch an die Steuerverwaltung ab.
Perfekt. Und dann kommen Sie zurückgeben, wenn ich sie bei der Steuererklärung angebe?
Richtig. Das hat einen Grund. Es handelt sich bei der Verrechnungssteuer um eine sogenannte Sicherungssteuer. Das heisst, sie bezweckt, dass wir nicht beschissen bei der Steuererklärung.
Erklär noch mal schnell, Sicherungssteuer. Warum beschissen wir weniger, wenn wir das dort zurückbekommen?
Weil man einen Anreiz hat, die 35% dann zurückzubekommen. Aus dem Grund gibt man das in der Steuererklärung an. Okay. Wenn es nicht angeben würde, würde man es nicht zurückbekommen.
Genau, ich sage, ich habe das Konto und die Erträge und so. Und dann, okay, alles
richtig.
Klar. Und alles, was wir jetzt geschwätzt haben, hat aber nichts mit der Abstimmung zu tun.
Doch, ein bisschen, aber es ist sicher nicht der entscheidende Punkt bei der Abstimmung. Die Diskussion bei der Abstimmung dreht sich nämlich viel stärker um ausländische Investoren, um institutionelle Anleger oder die Institutionen, die die Papiere rausgeben.
Was soll denn genau abgeschafft werden? Welche Verrechnungssteuer?
Es geht um die Verrechnungssteuer auf Obligationen, auf Hochdeutsch sagt man dem auch Anleihen oder auf Englisch Bond, das gehört mit der Schweiz auch etwa jeden Begriff. Und das sind Schuldtitel. Die zeigen also, dass jemand anderem Geld ausgeliehen hat, und zwar zu welchem Zins, über welche Zeitdauer. Das ist ein beliebtes Instrument für Firmen, aber auch für die öffentliche Hand. Energieunternehmen, die oft im Besitz von öffentlicher Hand sind, oder Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Kantone, sich zu finanzieren. Bei dieser Abstimmung geht es jetzt darum, dass die Verrechnungssteuer auf die Obligationen, die neu im Inland ausgegeben werden, gestrichen werden sollen.
Mhm. Blöd gefragt, ist das nicht ein Nullsummenspiel? Weil man hat ja die Verrechnungssteuer dann bei der nächsten Steuererklärung sowieso wieder zurückbekommen.
Man könnte es meinen, aber ein kleiner Teil von der Verrechnungssteuer wird nicht zurückerstattet. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits gibt es gewisse Personen, die Steuer hinterziehen in der Schweiz, die aus dem Grund die Verrechnungssteuer nicht zurückbekommen. Das ist aber allerdings ein relativ kleiner Teil. Ein viel grösserer Teil von dem Geld, das am Schluss beim Bund bleibt, kommt aus dem Ausland. Das sind einerseits ausländische Anleger, die zwar in ihrem Heimatland steuerehrlich sind und aus dem Grund über einen automatischen Informationsaustausch mit der Schweiz einen Teil von dem Geld zurückbekommen. Allerdings nicht alles. Das nennt man Residualsteuer. Dann gibt es nochmal einen Teil von ausländischen Anlegern in der Schweiz, wo die Verrechnungssteuer gar nicht zurückfordern wollen. Vielleicht aus dem Grund, weil sie es zuhause nicht angeben, vielleicht aber auch, weil sie kein Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz haben. Und dann bleibt das Geld einfach in der Schweiz.
Das heisst, für die Ausländerinnen und Ausländer oder für die ausländischen Firmen würde es besser werden, wenn es die Verrechnungssteuer weg würde fallen.
Das ist so, ja. Vielleicht muss man noch sagen, um wie viel Geld das es geht. Total nimmt die öffentliche Hand pro Jahr 5 Milliarden Franken aus der Verrechnungssteuer ein, total aus allen Vermögensklassen. Bei den Obligationen geht es da um etwa 5% von diesen 5 Milliarden. Das heisst, man redet von gut 200 Millionen im Jahr.
Okay. So viel zu dem. Danke vielmals. Bis jetzt ist es wirklich, es ist nicht einfach, aber ich glaube, einigermaßen komme ich jetzt auch daraus. Was ist denn der Hintergrund der Abstimmung? Wer hätte die Reform wollen und warum?
Treiber sind die Wirtschaftsverbände, angeführt von der Bankiervereinigung und dem Wirtschaftssachverband Economy Suisse. In der Politik werden sie unterstützt von den bürgerlichen Parteien und die Linken sind dagegen. Es ist ein klassischer Links-Rechts-Graben.
Ein Vater dieser Reform ist der SVP-Nationalrat Thomas Matter. Er sagt, dass in ein paar Jahren zusätzliche Gewinnsteuern fließen werden, wenn man die Verrechnungssteuer jetzt abschafft. Was ist die Logik hinter dieser Aussage?
Das ist das klassische Argument von den Befürwortern von der Abschaffung. Man erhofft sich, wie bei so vielen Steuerreformen, Impuls für die inländische Wirtschaft. Um diesen Mechanismus zu erklären, tut mir leid, muss ich ein bisschen ausholen und es wird ein bisschen kompliziert. An anderen wichtigen Finanzplätzen, zum Beispiel Luxemburg, London, aber auch Irland wird oft genannt, gibt es die Verrechnungssteuer oder ähnliche Sachen nicht. Darum ist es für Anleger attraktiver, dort Obligationen zu kaufen, weil sie dort den temporären Liquiditätsentzug, man hat ja das Geld eine Zeit lang nicht, und den administrativen Aufwand nicht haben, den sie in der Schweiz haben. Weil die Firmen aber wollen, dass ihre Obligationen attraktiv sind auf dem Markt, tun sie lieber im Ausland emittieren als in der Schweiz. Darum tun sie dort entsprechende Infrastrukturen aufbauen, tun Leute anstellen, um das Ganze zu managen. Sie zahlen Gebühren und Beratungshonorar. Und die Hoffnung ist, dass, wenn der Nachteil in der Schweiz wegfällt, dass das zu einem Teil zurück in die Schweiz fließt. Das Geld, das die Firmen im Ausland ausgeben.
Es ist ja nicht die erste Steuerreform, es ist nicht das erste Mal, wo die Bürgerlichen das Argument brauchen. Stimmt denn das Argument? Passiert denn das jeweils?
Über den Mechanismus, den ich gerade erzählt habe, müssen wir eigentlich nicht streiten. Es gibt niemanden, der ernsthaft bestreitet, dass ein gewisser Teil zurückfließen in die Schweiz. Die Frage ist einfach, wie viel Geld ist das und wiegt das die Mindereinnahmen, die es völlig unbestritten auch gibt, auf?
Kann man es denn berechnen? Die beiden Seiten.
Man kann das berechnen und jetzt wird es richtig kompliziert. Müssen wir uns wieder eine extra Runde gönnen. Es ist wie immer bei Steuervorlagen so, dass es einfacher ist, die Mindereinnahmen zu berechnen als die Zusatzeinnahmen, die potenziellen nachher. Mindereinnahmen betragen im ersten Jahr etwa 25 Millionen Franken und dann kommt jedes Jahr nochmal etwa 25 Millionen Franken dazu, sodass man nach einige Jahre etwa bei 200 Millionen Franken pro Jahr wären, die weniger reinkommen würden. Das ist eine Berechnung, die auf dem aktuellen Zinsniveau basiert. Die Zinsen steigen aber im Moment. Der Zinscoupon könnte auf 4% steigen. Das ist nicht extrem realistisch, aber denkbar. Und dann könnten bis zu 800 Millionen pro Jahr weniger reinkommen.
Wie viel wieder zurückfließt, das ist schwieriger zu berechnen, hast du gesagt?
Das ist viel schwieriger zu berechnen.
Warum?
Das ist ein grosser Streitpunkt. Weil man nicht weiss, wie Menschen unter anderen Rahmenbedingungen sich verhalten. Man kann in die Vergangenheit zurückschauen, wo es andere Reformen gegeben hat und schauen, was ist dort genau passiert. Man kann natürlich auch Umfragen machen mit den Betroffenen, aber ein perfektes Abbild von der Realität kann man nicht geben. Und darum weiss man nicht, was passiert.
Gibt es denn Schätzungen?
Es gibt Schätzungen, allerdings muss man hinter die auch grosse Fragezeichen setzen. Es gibt Studien vom renommierten Institut BAK Economics, die sagen, dass schon in 5 Jahren die Steuereinnahmen in der Schweiz 300 Millionen höher wären als das, was wir im Moment mit der Verrechnungssteuer einnehmen. Das klingt auf den ersten Blick super. Wenn man genauer anschaut, wird es ein bisschen komplizierter. Einerseits berufen die sich auf eine Schätzung von der Bankiervereinigung, dass 900 Milliarden Anlagevermögen innerhalb von 5 Jahren zurück in die Schweiz kommen. Allerdings, das ist ein bisschen Finger in die Luft.
Das wäre recht viel, oder?
Das wäre enorm viel Geld. Das ist mehr als die gesamte Wirtschaftsleistung von der Schweiz in einem Jahr. Allerdings, die tun das nicht besonders transparent begründen. Sie haben das auf ihrer Homepage in einem Blog-Eintrag aufgeschrieben, warum das so sei. Der ist nicht 1 A4-Seite lang und das ist vielleicht ein bisschen bezeichnend, ist unter der Meinungssektion von der Bankenvereinigung publiziert.
Kommen wir auf die Gegnerseite. Die Linken sind gegen die Abschaffung von der Verrechnungssteuer auf inländische Obligationen. Ich kann es schon recht flüssig sagen, finde ich. Was sind denn die Argumente von der Linken?
Die argumentieren vor allem mit Mindereinnahmen, wo sie sagen, ja, sie können bis zu 800 Millionen betragen, was eben nicht besonders realistisch ist, dass es tatsächlich so viel wird. Aber es gibt ganz sicher substanzielle Mindereinnahmen. Und zudem sagt sie unter anderem, dass es Schlupflöcher für Steuerhinterzieher wird geben. Der zweite Punkt muss man ein bisschen einordnen. Tatsächlich weiss auch in dieser Frage niemand, welchen Einfluss das Ganze auf die Steuerehrlichkeit hätte. Es gibt viele Annahmen, was da könnte passieren. Die plausibelste ist für mich allerdings, dass es im Inland, zumindest im Inland, keinen grossen Einfluss hätte. Der grösste Teil der Obligationen wird sowieso von institutionellen Anlegern, zum Beispiel Pensionskassen, gegeben. Die tun sowieso korrekt deklarieren, alles andere wäre hochstrafbar. Und wer als private Steuern bei Obligationen hinterziehen will, der könnte das jetzt auch schon problemlos, indem er einfach im Ausland postet.
Mhm. Ein Argument ist, glaube ich, auch noch, dass ein weiteres Steuergeschenk für die Reichen sei. Ist da etwas dran?
Ja, die Gegnerschaft sagt, es sei ein Steuergeschenk für Konzerne. Ja, da wird es gerade wieder kompliziert. Das hat insofern seine Richtigkeit, weil wenn Konzerne im Moment im Inland emittieren, dann tun sie das in einem Markt, wo nicht besonders viel Wettbewerb herrscht. Und aus dem Grund müssen sie einen relativ hohen Coupon zahlen. Wenn der Markt im Inland allerdings belebt würde, das ist ein Argument, und da gibt es auch Berechnungen von der Steuerverwaltung dazu, dann könnte der Coupon sinken. Heisst, die Firmen müssten auf die Obligationen, die sie ausgeben, weniger Steuern zahlen und kämen dort günstiger weg.
Das heisst, übersetzt die Linke recht?
Beide Seiten haben valide Punkte. Man weiss nur nicht, wie stark die Punkte werden eintreffen.
Was man auch noch nicht ganz genau weiss, ist, in welche Richtung es am Schluss kippt. Man hat momentan die Nase vorn bei den Umfragen.
Ja, vorher haben wir die Kritik an den ökonomischen Modellen gehabt. Jetzt müssen wir eine Diskussion über die Arbeit von verschiedenen politikwissenschaftlichen Instituten führen. Das Institut LEWAS, das für Tamedia, wo wir beide angestellt sind, Umfragen erstellt, kommt zum Schluss, dass Gegner deutlich vorne liegen. Also, wenn man denen glaubt, dann gibt es wieder eine deutliche Abfuhr für die Wirtschaft. Das andere grosse Institut, das im Auftrag von der SRG arbeitet, das ist GFS Bern, die kommen zum gegenteiligen Schluss, wenn man denen glaubt, dann könnte das durchkommen.
Wenn man ähnliche Abstimmungen anschaut in der Vergangenheit, muss man sagen, es ist schon häufig so gewesen, dass die Linke solche Abstimmungen, wo es um Steuersachen gegangen ist, gegen die Wirtschaft gewonnen haben, oder?
Ja, es ist auch in dem Fall sicher einfacher, auf die angeblich böse Banken und Grosskonzerne einzuschlagen, als den Wirkmechanismus zu erklären, wie ich das vorher versucht habe. Wir haben gerade gesehen, wie kompliziert das ist. Mhm. Zudem scheint in der Schweizer Bevölkerung das Vertrauen in die Wirtschaft, ja, für ein Schlusszeichen, oder zumindest die global operierende Wirtschaft, erodiert sie zum gewissen Grad in den letzten paar Jahren. Das haben wir ganz stark im Umfeld von der Konzernverantwortungsinitiative gesehen, aber auch bei anderen Steuervorlagen.
Stempelsteuer zum Beispiel.
USR3 etc. Stempelsteuer, genau. Die Wirtschaft hat das mittlerweile erkannt und es gibt auch Pläne, sich besser zu erklären und sich mit dem auseinanderzusetzen. Aber um das zu erörtern, müssten wir wahrscheinlich noch mal einen weiteren Podcast aufnehmen.
Und der Weg, den die Wirtschaft jetzt versucht, die Bevölkerung von sich zu überzeugen, ist das Smartphone-Logo, das Update, das nötig sei.
Zumindest ein Teil von der Kampagne, weil betont nüchtern daherkommen, das hat eben auch damit zu tun, dass man sich besser wieder erklären will, nicht auf Populismus eingehen, sondern nüchtern will zeigen, was für Rahmenbedingungen wichtig sind für eine erfolgreiche Schweizer Wirtschaft. Ob das jetzt mit dieser Kampagne gelungen ist, habe ich auch meine Fragezeichen.
Du hast gesagt, es gibt zwei Umfragen mit zwei unterschiedlichen Tendenzen. Was tippst denn du?
Da komme ich in die Teufelsküche. Die Auguren sind sich uneinig und da rede ich denen nicht auch noch rein.
Danke, Conny.
Vielen Dank, Philipp.
Das war sie, unsere Folge zur Reform der Verrechnungssteuer auf inländische Obligationen. Die Berichterstattung von Konrad Stählin und von seinen Kolleginnen und Kollegen findet ihr in unserem Episodenbeschreib. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.